Moin Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Frame. Mein Name ist Noanicke. Es ist actually Take 2, dass ich das hier aufnehme. Ich hatte eben die Lautstärke für meinen Monitor-Kopfhörer ein bisschen zu hoch eingestellt. Und dann wollte ich einmal gucken, wieso die Lautstärkepegel sind. Ich habe einfach geflüstert. Klang wie so eine Mischung aus norddeutschem Akzent und extrem bekifft. Für den maximalen Komfort mache ich mir jetzt, glaube ich, noch im Hintergrund den Kamin an, weil es ist ein bisschen kalt hier. Also falls ihr gleich irgendwas knistert im Hintergrund, wisst ihr Bescheid. So, was ich mich schon immer mal gefragt habe, gibt es eigentlich so Leute, die so Audio-Vlogger, die so ihren Alltag aber in Audio aufnehmen und das hochladen? Ist das eine Marktlücke? Kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, nämlich Musik. Meine erste und prägnanteste Erinnerung an Musik überhaupt sind Phil Collins Konzert-DVDs. Die liefen in meiner Kindheit neben unter anderem Eric Clapton und The Police rauf und runter. Ja, einfach krasse Legende. Vor allem, der hat Schlagzeug gespielt und gesungen auf einmal. Fand ich extrem sick. Und dann hatten die zwei Schlagzeuger und einen Percussionist. Das waren dieses Drum-Solo. Müsst ihr mal suchen. Phil Collins, Chester Thompson und Louis Conte. Oder Louis Conne, ich weiß es nicht ganz genau. Dieses Drum-Solo, legendär einfach. Das war meine Kindheit. So bin ich zur Musik gekommen. Das war der allererste Kontakt mit Musik. Daraufhin wollte ich dann unbedingt Schlagzeugunterricht nehmen und Schlagzeug spielen können. Ich habe so von meinem 5. bis zum 12. Lebensjahr Schlagzeugunterricht genommen. Dann war ich in der Big Band, wie auch schon mit Nirio erwähnt. Und da habe ich dann auch mal auf einer Bühne mit zwei Schlagzeugen spielen können und so. Es macht einfach mehr Spaß. Ist doppelt so laut. Und man ergänzt sich halt so. Ja, ansonsten mein Einstieg in die Musik hörend mäßig. Eigentlich auch durch einen Autounfall kann ich mich so das erste Mal daran erinnern. Also es war ein Autounfall auf dem Weg zum Fußballtraining. Wir sind da dran vorbeigefahren. Und nur wegen diesem Unfall weiß ich noch, was im Radio lief. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, den ich hier auf meiner Liste draufstehen habe. Nämlich, damals waren die Charts ja noch radiobasiert oder CD-Käufe basiert. Und selbst wenn es schon iTunes-Charts gab damals, also wir reden hier von 2005 bis 2010 so ungefähr, dann waren die ja auch häufig noch radiobasiert, weil einfach Radio die größte Streaming-Kraft war, kann man so sagen. Was auch super interessant damals war, waren diese Single-Auskopplungen nach Album-Release, was heute eigentlich unvorstellbar ist. Vielleicht kann das noch irgendwie eine Taylor Swift oder BTS oder wer auch immer gerade so im Hype ist oder Harry Styles oder die halt so ein Mega-Fandom haben, die Fans, die so alles machen, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert das da heutzutage noch, aber mittlerweile ist ja diese Wegwerfkultur von Freitag bis Freitag, dass wir uns eigentlich jeden Freitag neue Musik holen und es dann so eine Woche eben immer das Ding bleibt und danach wird es halt wieder aussortiert. Fast schon Standard. Dann reagieren die Algorithmen ja gar nicht mehr darauf, wenn Sachen halt schon älter sind. Und so ungefähr mit 16 Jahren habe ich dann angefangen in GarageBand für alle Nicht-Apple-User und Nicht-Musiker. Das ist so ein quasi die in Anführungsstrichen Kinderversion. Also es können auch Erwachsene benutzen, es ist jetzt kein Kinderprogramm, so explizit, ne? Aber es ist halt der kleine, unprofessionellere Bruder von Logic Pro, das ist dann das professionelle Musikprogramm, eine DAW, also eine digitale Audio-Workstation. Im Februar 2022, also vor gut einem Jahr, habe ich mich dann dazu entschlossen, am Point Blank Music College das zu professionalisieren. So viel zu mir, nur damit ihr grob wisst, was für ein Background ich habe und worüber ich hier erzähle. Ganz interessantes Zitat, was ich mal gehört habe, war von Finneas O'Connell, dem Bruder und Produzent von Billie Eilish, der gesagt hat, wenn man das erste Mal auf professionelle Musiker oder Musikproduzenten in irgendeiner Weise trifft, stellt man halt fest, die experimentieren auch nur. Die haben an sich keine Ahnung, was sie machen. Also natürlich sind die handwerklich wahrscheinlich besser als du, sonst wären sie nicht da, wo sie sind, aber Musik machen ist halt generell visuell ziemlich langweilig. Ist teilweise auch einfach eine sehr technische Kiste, will ich später noch drauf eingehen. Aber erstmal würde ich jetzt ein bisschen über Songwriting reden. Bei Musik ist es ähnlich wie bei einem Film oder bei einem Foto. Das heißt, du pflanzt ein Ereignis oder irgendeine Story, die du erzählen willst, in eine Szenerie, die zu dem Erzählten passt. Das heißt, du reißt es so ein bisschen aus dem Moment. Du hast so eine Ausschnitthaftigkeit wie bei Fotos beispielsweise. Und so ein Teil des Erzählten bleibt privat und lässt eben so einen Interpretationsspielraum offen. Ich persönlich finde immer, wenn es keinen Interpretationsspielraum gibt, wird es unfassbar unspannend. Beispielsweise auch bei so Sachen wie Be Real oder so, die ja gesellschaftlich zeigen, dass wir irgendwie einen Authentizitätsdurst haben, weil wir uns als Gesellschaft zu sehr inszenieren. Ich klinge jetzt safe wie so ein 40-Jähriger, na, aber ich habe Be Real für so eine Woche und die Benachrichtigung kam immer irgendwie so um 23 Uhr, während du so völlig miserabel aussehend in der Küche standst, die Nudeln gemacht hast. So. Und dann kommt diese Benachrichtigung von wegen, ja, lichte dich und deine Umgebung jetzt innerhalb von 2 Minuten ab. Einfach ein Konzept, was ich ziemlich hirnlos finde. Also wenn ich das machen will, mache ich das zur Zeit, wo ich will. Halb schon nachvollziehbar, aber war mir persönlich irgendwie zu autoritär. Und um jetzt mal wieder zur Musik zurückzukommen, also einfach eine Art von Ausschnitthaftigkeit beizubehalten, wenn du jetzt irgendwas konstruierst. Und wir gehen jetzt nochmal zurück auf diese bildsprachliche Metapher. Das heißt, so ähnlich wie bei einem Film pflanzen wir jetzt ein Ereignis in eine Szenerie. Also der erste Shot im Film wäre beispielsweise so eine totale, du siehst ein Haus mit einem pittoresken Garten. Und das wäre dann symbolisierend, wenn man es auf die Musik überträgt, wie ein Intro. Du musst dir also überlegen, welche Sachen teaserst du als allererstes an, mit welchen Instrumenten startet das, mit welcher Akkordprogression startet das, wie soll der Vibe sein, soll der meditativ, locker, luftig sein, keine Ahnung, irgendwie so, um das zu umschreiben, soll es eine eher maskulinere oder femininere Soundästhetik sein, sowas kann man dann im Intro schon vorgeben und teilweise ist es ja gerade wegen Streaming so, weil die Leute so schnell skippen, dass man die Refrains oder die Choruses oder die Hooks direkt an den Anfang packt, damit die Leute halt nicht erst die Strophe und das Intro überstehen müssen, in Anführungszeichen, um dann zum Refrain zu kommen. Halten wir fest, Intro-Shot wäre so ein bisschen dieses soundästhetische Teasern. Der nächste Shot wäre dann vielleicht ein Mensch, den man von hinten sieht, wie er durchs Fenster guckt. Also man sieht nur den Umriss und der schaut irgendwie raus. Das wäre dann die erste Strophe und du bekommst ein bisschen Kontext zu dem, was du halt auditiv schon vorher wahrgenommen hast, bekommst du dann lyrisch dazu einen Gegenpart. Und der nächste Shot wiederum wäre dann, man sieht den Menschen von außen durchs Fenster. Also man sieht jetzt das Gesicht mit Lichteinfall. Und sagen wir jetzt einfach mal, der hat einen Australian Shepherd Welpen auf dem Arm. Einfach weil Australian Shepherds meine Lieblingshunderasse sind und die cool sind. So, du hast einen Menschen gesehen, du hast die Umgebung gesehen. Und du weißt, der Mensch steht am Fenster, aber du wusstest noch nicht, ah, der Australian Shepherd ist involviert. So. Das heißt, musikalisch übertragen wäre das dann ein Prä-Chorus oder ein Build-Up. Oder vielleicht sogar ein Chorus, also ein Refrain oder eine Hook, in der du dann Bezug auf die Strophe nimmst, aber in einem anderen Kontext. Ich hoffe, man hat diese bildsprachliche Metapher jetzt so ein bisschen gecheckt. Aber es geht einfach darum, dann im Songwriting-Prozess oder im Produktionsprozess, je nachdem, die verschiedenen Ebenen eines Moments, den man erzählen will, eben zu kombinieren und aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Hier hast du ganze 3 Mal, also Erwartung, Moment und nachher. Und dann hast du ja noch die Story über das Erlebnis und diese passt man ja irgendwie auf das Gegenüber an. Das heißt, das wäre dann der gestalterische Aspekt. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich das jetzt anhört. Also wir alle sind bestimmt schon mal durch den Supermarkt gelaufen oder an der Tanke gewesen oder so. Und da läuft dann irgendwie im Radio so ein Max Mutzke, der singt, die Welt ist toll und wir lieben uns alle und keine Ahnung was. Wo man sich ja einfach nur denken kann, wer glaubt das wirklich? Also glaubt er, dass seine Hörer so dumm und naiv sind, dass sie das glauben könnten? Er selber wird es hoffentlich nicht glauben. So. Aber es ist einfach unauthentisch, weil wir jetzt mal ein ganz, ganz bekanntes Beispiel nehmen. Mark Forster ist ja überall im Fernsehen, kann man sich ja nicht vorretten. So, wenn wir dann im Radio irgendwie 194 Länder hören und er will jedes davon besuchen, wo man sich dann fragt, bringt man Mark Forster mit Reisen in Verbindung? Und wenn, Bro, du bist Multimillionär, fahr doch. Und bereist 194 Länder und erzähl allen, wie geil es da war. So. Aber wo ist der Kontext? Wo ist die Authentizität? Weil gerade im Singer-Songwriter-Bereich ist deine Audience ja nicht durchgehend drunk, so wie beim Malle-Schlager, wo es halt ein bisschen egaler ist oder bei irgendwelchen Dance-Sachen oder sowas. Und vielleicht, um nochmal auf die Fotometapher zurückzukommen, ist es genauso wie bei kamerascheuen Menschen. Also manchmal sind kamerascheuen Menschen besser zu fotografieren als diese Leute, die so overperformen. Ich kenne safe so Menschen, der locker so ein Stadion mit seinem Charisma füllen könnte. Und das sind manchmal leider solche Menschen, bei denen das alles weg ist, sobald eine Kamera an ist. Das ist richtig, ist eigentlich schade, weil wenn die authentisch und sie selber bleiben könnten von der Kamera, 10er im Lotto, ne? Aber teilweise sind die dann einfach so unauthentisch, dass du es siehst. Und auch das ist ja Bestandteil bei einer Musikreaktion, dass du immer gucken musst, ist das zu kitschig, ist es zu harmonisch? Wie ist irgendwas in Relation zu was anderem? Manche Menschen müssen, um so Perspektiven zu shiften, irgendwas rauchen und dann fällt ihnen das um 4 Uhr nachts irgendwo auf einer Ledercouch ein. und bei anderen geht es eben einfacher, ne? Aber ihr versteht, was ich meine, glaube ich, ne?
Hier ist nochmal die etwas erkältetere Version von mir aus dem Schnitt. Was ich gerne noch mit in den Raum werfen will, ist der Begriff des Kurators, der, finde ich persönlich, in Musikproduktion sehr, sehr wichtig ist, neben Kreation und Konsumieren. Der sehr bekannte Musikproduzent Rick Rubin hat mal gesagt, wenn man etwas Schönes sieht, stellen wir uns jetzt einfach mal eine Person vor. Also beispielsweise, du weißt ja, dass du eine Person magst oder attraktiv findest, bevor du sagen kannst, warum. Weil dein Unterbewusstsein entscheidet das ja einfach auf Autopilot, so für dich. Du kannst gar nichts dagegen machen. Und genauso gibt es Menschen, die das in der Musikproduktion einfach so machen, also ihre Unfähigkeit in Anführungsstrichen auszugleichen, was Sounddesign angeht oder was Harmonielehre angeht, dass die sich einfach durch Datenbanken klicken und gucken, welche Sounds passen zueinander. Und instant das Unterbewusstsein sagt, finde ich top, finde ich scheiße. Weil hörst du ja, bewertest du ja direkt, bevor du irgendwas sagen kannst. Das heißt, du hast es eher mit einer Reaktion zu tun, als mit einer bewussten Entscheidung dafür. Weil dein Unterbewusstsein es schon für dich erledigt hat. Super mindblowing, ja, darüber nachzudenken.
Also ist wahrscheinlich die größte Chance und das größte Manko an der Musikindustrie aktuell, dass niemand mehr auf ein riesiges Studio angewiesen ist. Das zeigen ja beispielsweise auch so Leute wie Fred Again, gerade aktuell sehr prägnant, dass man eben auch einfach im Zug arbeiten kann, von überall aus arbeiten kann, aber halt auch in seiner Umgebung überall Geräusche sammeln kann. Ich beispielsweise habe so ein Ansteckmikrofon für mein Handy, das ich da einmal reinpluggen kann, so ein Richtmikrofon, und klingt jetzt weird, aber dann kannst du so ein bisschen Geräusche sammeln gehen, also so ein Anzünden vom Gasherd beispielsweise oder brechendes Eis im Winter jetzt oder ganz basic ein Feuerzeug. Also wie gesagt, du hast viel mehr Konkurrenz dadurch, dass alles bezahlbarer geworden ist, aber es ist halt auch viel mehr Vielfalt da, viel schnellere Trends da, gerade auch durch solche Sachen wie TikTok, was ja extremen Einfluss auf die Musikwelt bekommen hat. Und da machen Persönlichkeiten und Umgebung natürlich auch viel aus. Weil die Realität ist, wenn du jetzt nicht alles mit akustischen Instrumenten aufnimmst, etc., dann kannst du auch arbeiten mit Dünenblick und rausgehen und Demos hören und dich eigentlich überall hinsetzen, ohne dass es irgendwer merkt. Aber egal wie viel Intuition du da versuchst reinzubringen, es ist ja am Ende so, wie beim Menschen eigentlich auch, dass die unterschiedlichsten Bilder von dir selber in den Köpfen von anderen Menschen existieren, ohne dass du da großartig Einfluss drauf nehmen kannst, weil die kennen dich dann halt aus bestimmten Situationen und manche Leute kennen mehr von dir, manche Leute kennen weniger von dir und manche Leute interpretieren auch einfach irgendwas in dich rein, was vielleicht gar nicht so ist. Ich hatte das mal, als ich jemanden getroffen habe, den ich so oberflächlich kannte, also man kannte den halt vom Sehen hier so im Dorf. Ich wusste aber nicht genau, wer der war. Der fragt mich auf einmal, ja, wie ist denn deine Tischlerlehre gewesen? Ich so, ich hatte nie vor, Tischler zu werden, ich bin handwerklich absolut unbegabt. Und dann ist rausgekommen, das war auf unserer Abschlussfeier in der 10. Klasse auf der Gesamtschule. Ich habe danach noch Abi weitergemacht, aber das war so ein Mini-Theaterstück irgendwie in der Kirche oder sowas auf dieser Feier, wo ich halt die Rolle von jemandem hatte, der dann in eine Tischlerlehre geht. Und der Typ kannte mich halt nur aus diesem Kontext. Und von daher war das seine Version von mir, die er so kannte, obwohl die halt nicht existiert hat. Und genauso ist ja bei Musik, du kannst so viel versuchen, irgendwie was zu shapen, wie jemand was wahrnehmen soll. Am Ende ist es immer für jeden was Individuelles und das ist ja auch schön. Gerade dieser Interpretationsspielraum von Lyrics oder irgendwie einer Stimmung. Ich bin auch so jemand, der wollte sich nie für Synthesizer begeistern oder generell für Technik von Musik, aber mittlerweile kriege ich Gänsehaut bei Produktvorstellung. Ich freue mich riesig über so mini-kleine Features und sowas, also ist schon ein sehr nerdiges Feld. Und nur nochmal als Disclaimer, ne, also es ist jetzt nicht so, wir haben jetzt ganz viel über Songwriting geredet, dass man nur zu Hause sitzt und seine eigenen Sachen macht. So. Das wäre schön. In der Idealwelt wäre das vielleicht so. Aber es ist eben auch ein sehr technisches, sehr theoretisches Feld, wo es auch leider ein bisschen viel um Mathe geht. Und womit ich auch jetzt nicht grün wäre, wäre der Kontext halt nicht Musik. Ne? Also man muss sowas schon sehr, sehr hart wollen, auch gerade sich selber zu motivieren für so ein Fernstudium und so weiter und so fort. Und von außen bekommt man halt nur irgendwie die Demos so gezeigt, was jemand so in seiner Freizeit schustert oder halt die paar Demos, die man einschickt für praktische Prüfungen und sowas. Auch der Postprozess mit Mixing und Mastering sind nochmal zwei verschiedene Handwerke, die man sich separat voneinander zertifizieren lassen kann, etc. Also obwohl es ein kreatives Feld ist, ist Musikproduktion in jeglicher Hinsicht auch ein sehr technisches Feld. Ich merke jetzt gerade, wir sind schon in der Rohdatei bei einer Stunde. Ich hätte noch so viel mehr Themen wie beispielsweise Producer-Tags in Rap, dann sowas wie Musikrecht. Gerade diese Debatte Southstar, Robin Schulz und der Stefan Dabruck, die ja sehr prägnant war im letzten Jahr zumindest wegen Miss You. Ganz, ganz interessant, AI in der Musik. Von daher hören wir jetzt, glaube ich, mal hier an dieser Stelle auf. Ich freue mich schon krass auf die nächsten Folgen, die ich gerade skripte. Gerade weil es wieder in diese psychologische Self-Development-Richtung geht. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich das hier machen darf. Deswegen danke. Shoutout an euch. Wir hören uns.